Das, was mich zuerst überrascht, war, dass es in Berlin Straßen gibt, wo die Nummern auf der einen Seite in der normalen Folge kommen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann gehen sie weiter auf der anderen Seite 6, 7, 8. Ja, das gibt es ja in Westdeutschland, kannte ich das nicht. Und dieses Berlin, diese Lohmeierstraße 4, es war ein Hinterhaus. Das Vorderhaus war ein Trümmerberg. Da musste man durchsteigen. Das Zimmer, was ich im dritten Stock hatte, das hatte zwar ein Fenster, aber das Fenster war kaputt. Aber glücklicherweise waren die Rahmen noch intakt. Und man hatte in die Rahmen Pappen oder Sperrholz genagelt. Das heißt, wenn ich Licht oder wenn ich Tageslicht haben wollte, musste ich den Fensterflügel öffnen. Dann kam natürlich im Winter auch alle Kälte rein oder im Sommer alle Hitze. Und wenn ich den Fensterflügel zumachte, dann war es eben dunkel. Das ist ja ganz in der Nähe des Schlosses Charlottenburg. Aber Teile des Schlosses waren intakt und in 51, also ich bin gekommen im Wintersemester 50, 51, ich glaube im Sommer 51 oder 52 war dort eine große Beckmann-Ausstellung. Das war die erste große Ausstellung, Einzelausstellung, die ich damals gesehen habe. Also Berlin war so kaputt, wenn man am Steinplatz stand. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man konnte bis zum Taunchen, bis zur Ruine vom KDW durchgucken. Da war gar nichts. Es war alles flach. Ja. Berlin war ja damals eine leere Stadt. Man ging durch Trümmer und war eigentlich immer mehr oder weniger allein. Und ich ging dann in die Akademie rein. Das Hauptgebäude stand ja einigermaßen, aber die Bildhauerateliers waren teilweise sehr zerstört. Und dann begegnete ich einem ganz dünnen, für mich damals sehr alten Mann. Der hatte so einen Rucksack auf dem Buckel, der früher mal grün war. Das war der erste Professor, den ich gesehen habe. Das stellte ich dann fest, dass das der Richard Scheibe war. Der Richard Scheibe hat dann auf dem Steinplatz ja dann für die 20. Juli Leute die Figur gebaut. Das war auch etwa bis ein paar Jahre später. Damals war noch da die Sintemis. Die Klasse Seitz existierte noch, obwohl Seitz gerade den DDR-Nationalpreis bekommen hat und in die DDR übersiedelte. Nach ein paar Jahren ist er ja dann wieder in den Westen, ich glaube in Hamburg hat er dann weitergearbeitet. Neu war damals gerade zugekommen Ullmann. Von den Vorhandenen, das war der Paul Dierkes und der Heiliger Karl Hartung kam, ich glaube, ein halbes Jahr später, ja eben, und Scheibe, und das waren sie schon. Nee, mehr gab es nicht. Ja. 50, 51 bis 53, sagen wir mal so. Ja, ich bekam damals ein Magistratsstipendium, das war ganz genau monatlich 30 Mark. Mein Zimmer eben ohne Fenster, das kostete 27 Mark. Meine Eltern hatten mir damals noch 10 Mark geschickt. Wie das sonst ging, das kann ich, weiß ich nicht mehr genau. Ich hatte ein Fahrrad und fuhr gleich hinterm Brandenburger Tor, war eine DDR-Bäckerei. Da konnte man Brot kaufen, das kostete dann 10er, einen Groschen oder sowas. Also der Kurs war damals 1:3. Aber er stieg eigentlich von Vierteljahr zu Vierteljahr. Man wurde auch kontrolliert von Westseite. Also man sah es ungern, wenn man im Osten einkaufte. Aber da ich nie mehr als ein Brot oder zwei Brote hatte, mich haben sie immer weiterfahren lassen. Also das haben sie eingesehen.
Wer hat kontrolliert?
Die Westberliner Polizei. Das wollten die nicht, dass man im Osten einkauft. Denn man konnte ja noch frei hin und her fahren. Ja. Sporadisch waren auf der Straße plötzlich, und die heute Straße 17. Juni heißt, waren Kontrollen.
Musste man sich im Osten auch Bleistifte holen?
Das ging leider nicht. Das hatte ich versucht und habe mehreres gekauft Und dann verlangte sie von mir den Ausweis. Das wollte der Osten nicht. Der Osten hatte das nur in beschränktem Maße. Farbmaterialien, künstlerische Materialien. Und wollte das nur an seine eigenen Bürger geben. Und als ich den Ausweis nicht zeigen konnte, ging ich eben ohne was zu kaufen aus dem Laden. Ich meine, man muss sich damals Berlin ja vorstellen, es gab 4 Galerien. Nicht, das war die Galerie Springer, die heute noch existiert. Das war die Galerie Bremer an der Bremer. Das war die Galerie Schüler und die Galerie Rosen, die dann allerdings etwa nach einem Jahr zumachte. Ja, die 4 Galerien gab es. Dann gab es das Haus am Waldsee als Ausstellungsort. Da habe ich eine sehr große Neuausstellung gesehen. Und da haben mir besonders seine Lofotenbilder sehr gut gefallen. Die finde ich heute noch das Beste von ihm, obwohl man sie nirgends sieht. Ja, er wird immer mit diesen großen Schwarten von der Documenta gezeigt. Ich finde die Lofotenbilder sehr viel besser. Damals war auch eine Nesch-Ausstellung, den kennt man glaube ich heute gar nicht mehr. Ein Maler, der auch in Norwegen gearbeitet hat und große Materialbilder, aber wir fanden sie damals eigentlich etwas kunstgewerblich. Ja. So eben zum Boot holen nach Ostberlin, das lag ja da auch alles da. Ja, der Alexanderplatz war ja bloß ein leerer Raum mit politischen Plakaten. Ja, überall standen Plakate rum. Also der Sozialismus siegt und die Sowjetunion, der Freund. Ja, das war das ganze Ostberlin. Ja. Das, was heute Ernst-Reuter-Platz heißt, hieß damals Knie. Wobei ich bedauere, dass es diesen schönen Namen, das ein typisch Berliner Name ist, nicht mehr gibt. Und da gab es eine Tribüne am Knie. Das war ein junges Ensemble und da habe ich zum Beispiel Stravinsky, die Geschichte vom Soldaten, gesehen. Eine Aufführung kombiniert mit Filmaufnahmen. Das haben eigentlich traditionelle Theaters damals nicht gemacht. Fand ich sehr gut. Im Gegensatz zum gegenüber dem Steinplatz ist ja das Renaissance-Theater, das waren glaube ich besser auch verhältnismäßig, ich war schon nicht reingegangen. Das Schiller-Theater wurde ja später erst, viel, viel später erst gebaut. Damals hat man nicht gegenständlich, war man nicht gegenständlich interessiert und ausgerichtet. Da waren die Nazis zu frisch noch. Gegenständliche Kunst war NS-Kunst. Das kann man vielleicht heute nicht mehr nachvollziehen, aber so war das damals. Hofer war Präsident und dann gab es ja noch die Expressionisten, wie Pechstein und Rottluff waren dort. Ich wollte übrigens immer mal nachgucken, wie alt die damals eigentlich gewesen sind. Es gab ja damals die Badewanne. Das war ein ganz berühmtes Lokal, aber die Theateraufführungen, wo die Katja Majrowski eine bedeutende Rolle spielte, die waren kurz ehe ich kam, beendet. Das muss in den End-40er Jahren gewesen sein, 48, 49, 50. Und als ich die Badewanne kennenlernte, war es bloß eben ein Lokal, wo man Rock'n'Roll tanzte. Ich kam ja damals von Mataré und wollte eigentlich ungestört arbeiten. Offiziell hatte man mich in die Vorklasse gesteckt, aber da bin ich nie hingegangen. Obwohl ich den Ullmann als Person sehr sympathisch fand und seine Arbeiten sehr geschätzt habe. Sondern ich bin gleich in die Dirkes-Klasse gegangen. Das war ein leerer Klassenraum. Dirkes hat das eigentlich mehr als seine Professur mehr so als eine Eigenförderung angesehen. Ja. Und, aber das war nicht etwa, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern durchaus positiv. Ullmann hat mich damals erinnert, nach 1945, als die Schulen wieder anfingen, das war ja damals in der Terzia, während des Krieges gab es ja nur Lehrerinnen, weil die Lehrer alle an der Front waren. Oder aber ganz, ganz alte Lehrer. Als etwa im November oder wann wieder die Schulen begannen, kam ein Mathematiklehrer, der sehr, sehr geschätzt war von uns. In der größten Sommerhitze, der kam immer mit Mantel. Und eines Tages kam er ohne Mantel. Und dann sagte er, Wisst ihr, warum ich immer einen Mantel anhatte? Meine Hose ist nämlich so kaputt, die kann man gar nicht mehr reparieren. Und jetzt hat man mir eine Hose geschenkt. Und dann kam er ohne Mantel. Leider war der genauso dann nach einem Vierteljahr verschwunden. Und wie ich später erfuhr, hat man ihm irgendetwas angehangen wegen Homosexualität. Ja, das war das Nachkriegsdeutschland. Von irgendwelcher Aufarbeitung, das was im Dritten Reich passiert war, wo ja auch Homosexuelle verfolgt wurden, war da überhaupt keine Rede. Aber was ich noch sagen wollte, es gab vier Galerien. Eine davon war die Galerie Springer und die war im Maison de France. Das Maison de France war für uns ein wichtiger Bezugspunkt. Da gab es immer interessante Ausstellungen, also jenseits der Galerie Springer, ja, zum Beispiel eine wunderschöne Ausstellung von den Goya-Radierungen und von Laurence Litus. Maison de France war ein Ort, wo wir eigentlich ständig in Kontakt mit waren. Ich bin dann umgezogen in die Friedrichsruherstraße. Ich habe die vor einigen Jahren mal besucht, da ist aber viel umgebaut worden, in Halensee ist das. Und ich habe die gar nicht mehr gefunden. Die Friedrichsruherstraße, da bin ich im Parterre, im Gegensatz zur Lohmeierstraße, die gar nicht zu beheizen war, hatte die Friedrichsruherstraße eine Zentralheizung, wo es das die Zentralheizung gar nicht ging. Und der Hauswirt kam immer nachgucken und stellte dann fest, dass es ja doch 8 Grad war im Winter. Einige Bewohner wollten keine Miete zahlen, weil ja, oder wollten die Heizung nicht zahlen, weil es ja nur 8 Grad war. Und dann stand der aber auf dem Standpunkt, dass sie eben in eine normale Wohnung, was weiß ich, 20 Grad oder 24 Grad heiß ist, dann müssten sie eben ein Drittel zahlen. Der Heizung, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Heute wäre das wohl überhaupt kein Thema, ja, wenn eine Wohnung 8 Grad beheizt ist. Ja. Wir gingen in die Philharmonie und die Philharmonie war ja damals im Titania-Palast. Und wir gingen sogar sehr häufig hin, aber nicht etwa zu den normalen Vorstellungen, Aufführungen, denn die konnten wir ja nicht bezahlen. Aber die Berliner Philharmoniker hatten es an sich, das wussten sie, dass die Studenten zur Generalprobe kommen. Und die Generalprobe wurde von den meisten Dirigenten sehr lang gehalten aus diesem Grund. Und einmal kam ein Amerikaner, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der hat eine ganz kurze Generalprobe gemacht. Das war ein großes Gepfeife, ja, weil der hat es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, dass wir eigentlich kamen, um doch ein bisschen mehr zu hören als die Generalprobe. Also damals haben wir eigentlich alle damals bedeutenden Dirigenten in der Generalprobe gesehen. Eben den Furtwängler, den Kalbert, den Markewitsch, Solisten wie den Schneiderhahn und so weiter.